RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 12. Oktober 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nono Nursia, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo eröffnete die Indonesische Handelsexpo TEI in Tangerang, Provinz Banten. Präsident Joko Widodo begrüßt die Steigerung des indonesischen Exportwertes. Präsident Joko Widodo empfing den Ministerpräsidenten von Laos im Präsidentenpalast Bogor, West Java. Das Koordinationsministerium für Maritime Angelegenheiten gibt Anweisungen für die Entwicklung des Geoparks Indonesiens. Die Regierung sollte sich auf die Schaffung der Arbeitsplätze konzentrieren. Die Befugnis von MUI hat immer noch die Befugnis im Zertifizierungsprozess der Halal-Produkte. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 11. Oktober die Indonesische Handelsexpo TEI im Indonesia Messegelände ICE in Tangerang der Provinz Banten eröffnet. Sie findet vom 11. bis zum 15. Oktober statt. Dabei sagte der Präsident, dass diese 32. Indonesische Handelsexpo dazu dienen solle, den indonesischen Export zu steigern. Daher habe er das Handelsministerium beauftragt, die Messe sorgfältig zu organisieren. Die solle dazu beitragen, indonesische Produkte zu fördern, die in den globalen Markt eintreten sollen. Der Schlüssel des Wirtschaftswachstums sei der Export und die Steigerung der Investition. Ohne diese beiden Dinge könne man das Wirtschaftswachstum Indonesiens nicht steigern. Der Präsident sofort, dass die indonesischen Botschaften im Ausland den Bedarf anderer Länder, der von indonesischen Unternehmen gedeckt werden könne, auslöten sollten. Dies könne neue Unternehmen mit Arbeitsplätzen schaffen. Inzwischen sagte der Handelsminister Enggar Tias Tolukita, dass diese 32. Indonesische Handelsexpo sich darauf fokussiere, ausländische Käufer nach Indonesien einzuladen. Denn die Regierung setzt sich zum Ziel, neue Exportmärkte in 16 nicht traditionellen Ländern als potenzielle Käufer der indonesischen Produkte bei dieser Messe auszusprechen. Es seien unter anderem einige Länder in Afrika, Eurasien, Zentralasien und Südamerika. Der indonesische Präsident Joko Widodo begrüßt den Privatsektor und die indonesische Regierung, die den Exportwert von 17, ahun funucih procen of ain funut ah, 970 miliardan US dollar in der periode von Januar bis August 2017 steigen können. Das sagte Präsident Joko Widodo am 11. Oktober bei der Eröffnung der 32. Indonesischen Handelsexpo in der Messegelände in Tangerang der Provinz Banten. Laut Joko Widodo sei dieser Erfolg die Zusammenarbeit zwischen der Regierung mit dem Privatsektor und dem Bau der Infrastrukturen in den letzten 3 Jahren. Durch diese Entwicklung könne der Rang Indonesiens im globalen konkurrenzfähigen Index durch das Weltwirtschaftsforum WEF sich von 41 auf 28 steigen. Inzwischen sagte der Handelsminister Enggar Tias Tolukita während dieser 5-tägigen Expo solle man 33 Handelsverträge im Wert von 223,23 Millionen US-Dollar mit den Handelsdelegationen aus Saudi-Arabien, Malaysia, Ägypten, Australien, Thailand, Indien, Brasilien, Großbritannien und den USA unterzeichnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am 12. Oktober im Präsidentenpalast Bogor West Java den Ministerpräsidenten der Demokratischen Volksrepublik Laos, Thongloun Sisoulith, empfangen. Bei diesem Treffen stimmten Präsident Joko Widodo und Thongloun Sisoulith darin überein, die Lösung der Fragen der Minderheitsgruppe Rohingya in Rakhine State, Myanmar, zu unterstützen. Joko Widodo sagte dazu, dass er und Thongloun Sisoulith auch verschiedene ASEAN-Fragen und im Gebiet erörtert hätten. Der Präsident hofft, dass die bilateralen Beziehungen durch dieses Treffen verstärkt werden könnten. Dabei respektierte Präsident Joko Widodo den Ministerpräsidenten von Laos, der verschiedene Aktivitäten zur Stärkung der Beziehungen beider Länder durchgeführt habe. Bei diesem Treffen wurde Präsident Joko Widodo unter anderem vom Wirtschaftskoordinationsminister Darmin Nasution, dem Industrieminister Erlangga Hartarto, dem Handelsminister Enggar Tias Tolukita und der Außenministerin Retno Marsudi begleitet. Das Koordinationsministerium für maritime Angelegenheiten hat technische und ausführende Anweisungen für die Entwicklung und Erhaltung des Küparks Indonesiens gegeben. Dazu kooperiert das Ministerium für maritime Angelegenheiten mit dem Ministerium für die nationale Entwicklung und deren Behörde Bappenas, der geologische Behörde des Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen, dem Institut für Wissenschaft Indonesiens LIPI, dem Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft, dem UNESCO-Nationalsekretariat und dem Tourismusministerium. Das sagte der indonesische Koordinationsminister für maritime Angelegenheiten Luhut Binsar Panjaitan gestern in Jakarta. Der Leiter des Geoparks-Teams Yunus Kusuma Brata sagte dazu, dass diese Anweisungen dazu dienen sollen, dem Nationalkomitee und den Verwaltern des Geoparks Informationen zu geben, um das Gebiet zu entwickeln und es zu erhalten. Der Vorsitzende der Beratenden Volksversammlung MPR, Julkifli Hasan, fordert die Regierung auf, um sich auf die Schaffung der Arbeitsplätze für die Bevölkerung zur Entwicklung der nationalen Wirtschaft zu konzentrieren. Julkifli Hasan sagte am 11. Oktober bei seinem Dialog mit der Universität Pendidikan Indonesia UPI in Bandung, West Java, dass zurzeit viele Menschen noch keine Arbeitsplätze bekämen. Dafür fordere er die Regierung auf, die Arbeitsplätze für die Indonesier in den Vordergrund zu stellen. Julkifli Hasan ermahnt den Inhalt des dritten Punktes in der Staatsideologie Pancasila, dass es sich dabei um den Nationalismus handelt. Dies bedeutet, dass man die inländischen Arbeitskräfte in den Vordergrund stellen sollte. Er fordert, dass der dritte Punkt von Pancasila erkläre, man solle auf die Interessen inländischer Bevölkerung fokussieren. der Nationalismus sei die Weise der indonesischen Nation zur Realisierung der Souveränität. Der Rat Islamischer Gelehrten Indonesiens MUI hat angesichts des Zertifizierungsprozesses der Halalprodukte immer noch die Befugnis der Halalprodukte, obwohl die Regierung die Behörde zur Durchführung der Sicherung der Halalprodukte BPJPH eingeweiht hat. Das sagte der indonesische Religionsminister Lukman Hakim Saifuddin am 11. Oktober in Jakarta. Drei Rollen von MUI in der Halal-Zertifizierung umfassten unter anderem die Herausgabe des Recommendation-Briefes für Halal-Produkte, der von BPJPH umgesetzt werde. Bevor BPJPH die Halal-Zertifizierung veröffentliche, solle es einen Beschluss von MUI geben, erklärte Lukman Hakim Saifuddin weiter. Der Religionsminister Fufot, MUI habe immer noch die Rolle zur Veröffentlichung des Halal-Beschlusses für die in der BPJPH-Behörde registrierten Produkte. Außerdem habe MUI die Rolle, die nicht ersetzt werden könne, um die Zertifizierung für die Halal-Kontrollbehörde LPH zu veröffentlichen. Minister Lukman Hakim Saifuddin Fufot, BPJPH-Behörde, die mit MUI kooperiere, könne ihre Rolle zur Veröffentlichung der Halal-Zertifizierung und zur Kontrolle der Produkte in Indonesien spielen. Dafür könne die Aufrechterhaltung des Gesetzes über die Garantie der Halal-Produkte sich verbessern. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.845,42 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.818,73 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.501 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 73%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute die Anwendung der E-Commerce-Steuer. Der Aufstieg von Online-Shopping-Aktivitäten bringt heute den Tätern der digitalen Wirtschaft Segen. Das Niveau des finanziellen Umsatzes ist vielversprechend und hat das Wachstum der neuen Geschäftswelt auf der ganzen Welt gefördert. Es ist keine Ausnahme in Indonesien. Im Zusammenhang mit dem Wachstum der digitalen Wirtschaft plant die indonesische Regierung, Steuern auf Unternehmer im E-Commerce-Bereich anzuwenden, um die Einnahmen des Landes aus diesem Sektor zu steigern. In einer Anhörung vor dem Parlament, gefolgt von einem besonderen Treffen mit dem Präsidenten, sagte die Finanzministerin Sri Mulyani, dass das Finanzministerium bald eine neue Steuerverordnung herausgeben werde. Einer von ihnen ist die E-Commerce-Steuer, die unter dem Mehrwertsteuer und Mehrwertsteuersatz liegt oder unter 10%. Darüber hinaus hat Ministerin Sri Mulyani dafür gesorgt, dass die Verordnung auch E-Commerce-Steuerzahlungsverfahren enthält. Justinus Prastowo, Exekutivdirektor des Indonesian Zentrums für Besteuerungsanalyse, sagte, dass der Plan der Regierung, die Steuer aus dem elektronischen Handel zu entziehen, bald umgesetzt werden muss.
Er sieht im E-Commerce-Bereich ein hohes Steuerpotenzial. Laut Justin muss der freie E-Commerce von der Europäischen Union lernen, die das Herkunftsprinzip der Mehrwertsteuer umsetzt. Auf der anderen Seite fordern E-Commerce-Unternehmer die Regierung, insbesondere das Generaldirektorat für Steuer, auf, nicht mehr Steuern zu belasten. Laut Henrik Thio, der Geschäftsführer von Bineka.com, der auch Vorsitzende der Vereinigung des E-Commerce in Indonesien, IA, ist, haben E-Commerce-Spieler bisher Mehrwertsteuer und Einkommensteuer sowie Offline-Shops bezahlt. Er fügte jedoch hinzu, dass grundsätzlich alle Akteure der E-Commerce-Branche bereit seien, Steuern nach den Regeln zu bezahlen. Henrik Thio behauptete, dass die Regierung auch Steuern auf over-the-top ausländischen, weil ihre Plattform auch verkauft, wie Facebook, Twitter und andere. Greifen sie also nicht nur auf den lokalen E-Commerce zu. Es ist vollkommen legitim, dass die Regierung Steuern an alle Personen richtet, die in Indonesien wirtschaftlich tätig sind. Denn das hängt damit zusammen, wo die Transaktion stattgefunden hat. Die Regierung sucht wirklich nach anderen Quellen von Steuern, um das Staatseinkommen zu erhöhen. Dies hängt mit den wirtschaftlichen Entwicklungsbedürfnissen Indonesiens zusammen, insbesondere mit der Entwicklung der Infrastruktur, die erhebliche Mittel erfordert. In der heutigen Zeit müssen fast alle Aspekte von Aktivitäten schnell, sicher, einfach und effizient durch alle digitalen Transaktionen erfolgen. Der Aufstieg des Online-Handels ist eine lukrative Wahl für Unternehmer. Daher ist es für die Regierung sinnvoll, die E-Commerce-Steuern anzuwenden. Um jedoch die E-Commerce-Einnahme zu maximieren, ist bei jeder digitalen Transaktion eine Tür zur Rücknahme der Mehrwertsteuer erforderlich. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Unabhängigkeit der Republik Äquatorial Guinea am 12. Oktober 1968. Die Republik Äquatorial Guinea, einfach Äquatorial Guinea, ist das einzige spanischsprachige Land Afrikas. Der Festlandteil des Staates grenzt im Norden an Kamerun, im Süden und Osten an Gabun und im Westen an den Golf von Guinea. Das Land ist sogar kleiner als die indonesische Provinz Riau auf Sumatra. Äquatorial Guinea erhielt ihre Unabhängigkeit von Spanien am 12. Oktober 1968. Willkommen zum 12. Oktober 1999, Pervez Musharraf kam an die Macht. Musharraf hatte 1999 in einem unblutigen Militärputsch die Regierungsgewalt übernommen und war letztlich durch seinen diktatorischen Regierungsstil und die außenpolitische Annäherung an die USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 innenpolitisch Pakistans zunehmend unter Druck geraten. Als Generalstabschef der Armee übernahm Musharraf die Macht im Militärputsch von 12. Oktober 1999 und stellte den Premierminister Nawaz Sharif unter Hausarrest. Am 20. Juni 2001 wurde er formell Präsident Pakistans. Musharraf wird von dem US-Magazin Time unter der Überschrift The People Who Shape Our World in den vierten Platz von 100 Menschen geschafft, deren Wirken die Welt verändert haben. Am 7. August 2008 kündigten auf einer Pressekonferenz Pakistans Ex-Premierminister Nawaz Sharif und Asif Ali Zardari, stellvertretender Vorsitzender der pakistanischen Volkspartei und Witwe der ehemaligen Premierministerin Benazir Bhutto, ein Amtsenterbungsverfahren gegen Musharraf an. Sharif und Zardari werfen Musharraf Amtsmissbrauch vor und geben ihm die Schuld an der wirtschaftlichen Krise im Land, die auch wie auch am Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Musharraf kündigte daraufhin in einer Fernsehansprache am 18. August 2008 seinen Rücktritt an. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Bali-Bombenanschlag von 2002. Am 12. Oktober 2002 explodierte in Padisbar eine elektronisch gezündete Bombe, vermutlich in einem Rucksack versteckt. Die Bombe war klein und wirkungsvoll und tötete den Rucksackträger, einen mutmaßlichen Selbstmordattentäter. Die Verletzten flohen aus dem Lokal auf die Straße. Etwa 10 bis 15 Sekunden später fand eine zweite Explosion vor dem Sari Club statt, die durch eine fast eine Tonne schwere in einem weißen Mitsubishi-Van versteckte und mit einer Fernbedienung gezündete Autobombe ausgelöst wurde. Fast gleichzeitig explodierte eine Bombe vor dem Konsulat der USA in der Inselhauptstadt Den Bazar, die aber nur Sachschäden anrichtete. Der islamisch motivierte Bombenanschlag war der bisher folgenschwerste Akt von Terrorismus in der indonesischen Geschichte. Die endgültige Anzahl der Opfer lag bei 202, mehrheitlich Besucher der beiden Bars. Die Opfer waren mehrheitlich ausländische Touristen, hauptsächlich Australier. 6 Deutsche und 3 Schweizer Staatsangehörige, aber auch viele Einheimische fanden sich unter den Toten. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Simulation, unser Imblickpunkt behandelt heute das Thema: Indonesische Unternehmen müssen in der Lage sein, der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zuvorzukommen, gelesen von Sri Unen. Liebe Zuhörer, die Unternehmer der kleinen und mittelständischen Industrie müssen in der Lage sein, zum Zuvorkommen des Inkrafttretens des freien Marktes der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu konkurrieren. Sie werden gefordert, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern, sodass ihre Produkte auf dem globalen Markt konkurrieren und die Chancen dieses freien Marktes erobern können.
disakte di Bezirksleiterin von Lebak in der Provinz Banten, iti Octavia Jayabaya in ihre Rede angesichts der Feier des 70. Genossenschaftstages in Rangkasbitung am Sonntag, den 8. Oktober 2017. Sie sagte dazu weiter, die Provinz und Bezirksregierung setzen einige Produkte der Klein- und Mittelständischen Industrie, die von der Gesellschaft im Bezirk Lebak hergestellt werden. Die Produkte sind unter anderem Bambushandwerke, Palmzucker, knuspriges Gebäck, Bananenkuchen, Webtu, Tasse, Waldhoni, traditionelle Nasserei und Fossilienstein. Die Produkte sind in einige Länder in Asien, Europa und Nahen Osten exportiert worden. Sie hoffe deshalb, dass die anderen Produkte der Klein- und Mittelständischen Industrie auch im indonesischen und internationalen Markt verkauft werden könnten. Iti Octavia Jayabaya fuhr fort, um den Freimarkt der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu betreten, müssen die Unternehmer die Qualität ihrer Produkte durch die Entwicklung des Managements von Arbeitsressourcen, den Unternehmertum, das Training und den Lehrling in anderen Gebieten steigern. Darüber hinaus sollen sie auch die Verpackung der Produkte, das Halal-Zertifikat, das internationale organische Zertifikat und die Registrierung der Kontrollbehörde für Medikamente und Nahrung, BPOM, berücksichtigen. Iti Octavia Jayabaya zufolge sei das Inkrafttreten des Freimarktes sehr schwierig, um den Aufbau der Volkswirtschaft zu fördern. Die Unternehmer sollen die Überlegenheit als Außenprodukte haben, sodass die Produkte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen bei dem Freimarkt beliebt sind. Zurzeit gibt es in Lebak etwa 4900 Klein- und Mittelständische Unternehmen und 50.600 Klein- und Mittelständische Industrien. Iti Octavia Jayabaya ist optimistisch, dass die Produkte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen auf den Freimarkt eintreten könnten, wenn die Qualität dieser Produkte die Konkurrenzfähigkeit hätte. Wenn die Klein- und Mittelständischen Unternehmer noch nicht bereit wären, dem Freimarkt der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft entgegenzukommen, würden die Produkte anderer Länder den Binnenmarkt überschwemmen. Deshalb forderte sie die Unternehmen, um die Qualität ihrer Produkte weiter zu verbessern. Des Weiteren sagte der Leiter der Abteilung für Agrarindustrie und Waldprodukte des Industrie- und Handelsamtes des Bezirkes Lebak, Yasin, dass sein Amtstrainings über Management, Produktvielfalt, Finanzen und Unternehmertum für die Klein- und Mittelständischen Unternehmer weiter veranstalte. Im Zufolge umfassen die gut entwickelnden Klein- und Mittelständischen Unternehmer in Lebak unter anderem Handwerksgeschäfte, Metall, Nahrungsprodukte, Landwirtschaftsprodukte und Plantagen. Deshalb förderte er die Klein- und Mittelständischen Unternehmen weiter, um die Volkswirtschaft zu stärken und auf dem Freimarkt konkurrieren zu können. Liebe Zuhörer, soweit der im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute laden wir Sie zur kulinarischen Reise im Demak Bezirk ein. Bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Demak ist ein Bezirk an der Nordküste der Zentraljava-Provinz und bekannt für seine religiösen Reiseziele. Viele Touristen besichtigen Demak, um zum Sunan Kalijaga's Grab oder das Grab von Raden Fatah zu pilgern und gleichzeitig die Agung Demak Moschee zu besuchen. Neben den religiösen Reiseziele hat dieser Bezirk mit dem typischen Stand Fruch Denmark viele naturreiche Ziele, insbesondere schöne Strände, dank seiner Lage an der Nordküste der Java-Insel. Dort können Sie den Morosari-Strand und den Suradadi-Strand bereisen. Wenn Sie müde werden, nachdem Sie alle interessanten Reiseziele im Demak besichtigt haben, ist es Zeit, vielfältige traditionelle Gerichte Demaks zu schmecken. Einer von allen diesen Gerichten ist der Jamu Choro Brei. Jamu Choro Brei kommt aus zwei Gerichten, dem speziellen Reisbrei und Jamu Choro. Man macht den Brei aus Reismehl und Jamu Choro aus Kokosnussmilch, braunem Zucker, feinem Salz, Zimt, Nelken, Ingwer, Galgans und aus Pandanblättern. Beim Kochen siedet man die Kokosnussmilch und das Pandanblatt auf mittelgroßem Feuer und rührt das bis zum Sieden. Danach fügt man die anderen Zutaten in siedende Kokosnussmilch, was sehr wohlriechend ist. Sie können dieses Menü in einer Mischung oder getrennt genießen. Choro Brei schmeckt Ihnen gut, wenn Sie noch zur Kokosnussmilch und Kincha oder Zuckersauce gestottenen braunen Zucker und Pfeffer hinzufügen. Sein Geschmack ist besonders inspirierend. Den Reismehlbrei und Jamu Choro verkauft man und genießt man getrennt. Sie können den Brei auch mit anderen Varianten von Kincha und Kokosnussmilch oder nur Jamu Choro mit Pfeffer, das Ihnen würzig schmecken wird, zu sich nehmen. Man glaubt, dass Jamu Choro geeignet ist, Magen, Blähungen und Erkältungen zu behandeln. Erwachsenen den Jamu Choro Brei, fit zu bleiben. Normalerweise fühlt man sich direkt fit, wenn man dieses Menü gegessen hat. Daneben kaufen die Kinder Mais, die Zuckerwatte vom Jamu Choro Brei Verkäufer. Er verkauft diese Zuckerwatte als ergänzende Ware. Üblicherweise isst man den Jamu Choro beim Frühstück und am Nachmittag. Leckerer ist dieser Brei, wenn er warm gespeist wird. Mais bringen die Verkäufer dieses Gericht mit dem Rad. Sie fahren für gewöhnlich rund um das Dorf, um den Jamu Choro Brei anzubieten. Der kostet ganz wenig. Für eine Portion Brei bezahlt man von 2.000 Rupiah bis 5.000 Rupiah oder 0,15 US-Dollar bis 0,38 US-Dollar pro Portion. Liebe Hörer und Hörer des Sima Indonesien, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Jamu Choro Brei. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events oder Veranstaltungen, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute informieren wir Sie über die Tour de Borobudur. Bleiben Sie noch bei uns, der Stimme Indonesien. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurzwelle 9525 kHz auch über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, die Provinz Central Java hat eine schöne Landschaft. Ein Weltwunder, der Borobudur-Tempel, liegt in dieser Provinz. Um die Naturschönheit der Provinz Central Java zu erforschen, wird ein Sporttourismus-Event namens Tour de Borobudur veranstaltet und vom 11. bis 12. November 2017 stattfinden. Diese Fahrradtour wird von dem Club Semarang bei Cycle Association gemeinsam mit der staatlichen Bank, Bank Tabungan Negara BTN organisiert. In diesem Jahr hat die Tour de Borobudur hat das Thema Membelah Keindahan Alam Jawa Tengah oder in Deutsch übersetzt Aufteilen der Naturschönheit Central Javas. Liebe Zuhörer, wie das Thema aussagt, werden für die Tour de Borobudur einige Routen von der Stadt Semarang aus über Kendal, Ungaran, Dempercik Semarang, Ambarawa, Temanggung und Dempercik Magelang vorbereitet. Diese sind für ihre schöne Naturlandschaft und einer für sie typischen Flora und Fauna bekannt. Beispielsweise leben noch viele Affen im Gebiet der Jatibarang Bewässerung in der Stadt Semarang, wo es eine Legende mit Sultan Kalijaga, einem der Islamverbreiter auf der Java-Insel, verbreitet wird. Außerdem wird noch einige javanische Adler im Gebiet von Limbangan, Kendal anzutreffen. Liebe Zuhörer, die Tour de Borobudur besteht aus drei Kategorien. Unchuar 200 km, 100 km und VIP. Insbesondere die Kategorie von 200 km ist als Route geeignet, die Naturschönheit von Central Java mit vielen Aufstiegen und Bergen zu erforschen. In dieser werden die Teilnehmer die Tour vom Gouverneursbüro in der Pahlawanstraße in Semarang ausstarten. Dann fahren sie über die Route Gunung Pati Semarang, Limbangan Kendal, Sumawono Semarang, Temanggung und Magelang. In der Kategorie von 100 km werden die Teilnehmer von Hauptquartier der Provinz Polisi Banyumanik über die Route von Semarang Lingkar, Ambarawa, Banyu Biru, Jumbercik Magelang starten. Nicht nur die einheimischen Teilnehmer, sondern auch ausländische Teilnehmer wie aus Singapur, Japan, Australien und Deutschland werden an der Tour de Borobudur teilnehmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die indonesische Lieder vorstellen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Nostalgie-Lieder von der indonesischen Sängerin Ermi Kulit. Am Anfang unseres Programms hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Pasrah oder auf Deutsch Aufgeben. Gute Unterhaltung.
Sepinya hati tanpa dirimu, lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Kau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Ermi Kulit hat den kompletten Namen Ermi Mariam Nurjana. Ihre Karriere begann im Jahr 1973 und sie hat schon mehr als 20 Alben aufgenommen. Ihr Name war in der Öffentlichkeit bekannt, als sie die Singles mit dem Titel Pasrah oder auf Deutsch Aufgeben und Kasih oder auf Deutsch Liebe veröffentlicht. Im Mai 2017 hat Ermi Kulit eine Ehre von einer Schallplattenfirma Ansicht ihre Rolle in der indonesischen Musikindustrie bekommen. Diese Firma hat 20 Hitslieder von Ermi Kulit gesammelt. Diese Hitlieder wurden wieder in die digitalen Playlists aufgenommen und in allen indonesischen Radiosendern zum ihren Geburtstag am 13. Mai 2017 getragen. Die 20 Lieder im Playlist wurden in 4 Kategorien geteilt. In jeder Kategorie gibt es 5 Lieder. Die 4 Kategorien bilden ein Initiale von Ermi, und zwar E Essential, R Romantik, M Memories und J Yours, das heißt wesentlich romantisch, Erinnerung und deine. Es war sehr interessant, dass das Arrangement der Lieder in jedem Playlist hergestellt wurde, sodass dies eine Erzählung bilden konnte, wie das Lied Pasrah. Bei dem Lied geht es um die Bereitwilligkeit von jemandem, der sich mit seiner Liebling nicht mehr getroffen hat. Sie hat schon lange darauf gewartet, aber ihr Liebling kommt nie und es gibt sogar keine Nachricht von ihm. Liebe Musikfreunde, bevor wir Ermi Kulit weiter erzählen, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Kasih oder auf Deutsch Liebe. Viel Spaß beim Zuhören.
Aku padamu seakan kau hadir di sisi.
Liebe Musikfreunde, dear Stimulations, das war das Lied mit dem Titel Kasih, das von Ermikulit gesungen wird. Dieses Lied wurde von Richard Kyoto komponiert. Es erzählt über eine Frau, die keinen Liebling mehr hat. Liebe Zuhörer, zum Schluss hören Sie wieder die Lieder von Ermikulit mit dem Titel Aku Masih Menunggu, Ode auf Deutsch Ich Warte Noch und Hanya Dirimu, Ode auf Deutsch Nur Du. Damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,000 hundred funsi, 9,000 fun hundred fun unchanci, 11,700 fun achi kilohertz im program der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15,150 oder 95,25 und 11,785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.